Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Also für alle Gäste, wir sind bei einer Reihe. Ihr seht schon, die Reihe heißt Wirf deinen Glauben weg. Vier verstörende Fragen eines Ex-Pastors. Und die Reihe ist, oder der Titel ist Programm. Gründe, warum der christliche Glaube nichts taugt. Ich habe diese vier Gründe diesem Buch entnommen. Hier, das ist hier von Tim Sledge. Four disturbing questions with one simple answer. Also vier verstörende Fragen, auf die es eine simple Antwort gibt. Und die simple Antwort ist, dein Glaube ist Unsinn, es gibt Gott gar nicht, schmeiß das weg. Jetzt ist Tim Sledge Ex-Pastor, aktuell Humanist und findet es total wichtig, Christen ihren Glauben madig zu machen. Naja, wir hatten Grund Nummer 1 schon angeschaut, vor einigen Wochen. Der Grund Nummer 1 war, wirf deinen Glauben weg, weil der Glaube nicht funktioniert. Schau dir einfach nur die Leute in der Gemeinde an, okay? Das war die erste Predigt. Gibt's auf dem Podcast, gibt es auf YouTube. Und jetzt machen wir weiter an der Stelle. Vorneweg, warum ist mir so eine Reihe wichtig? Zwei Dinge. Erstens, mir ist es total wichtig, dass jeder hier im Raum versteht, du darfst in dieser Gemeinde jede Frage stellen. Alle Fragen sind erlaubt. Bitte sitz nicht zu Hause und denke, ja, wenn ich jetzt an der Stelle mit der Frage komme, da werde ich bestimmt die Geschwister in der Gemeinde überfordern. Was werden die dann von mir denken? Vergiss das. Du darfst jede Frage hier stellen, alles erlaubt. Je schräger und je wilder, umso mehr. Ja, her damit. Zweitens, ich möchte das ein wenig entmystifizieren, was man neuen Atheismus nennt. Die Antwort, die er hat, ist ja, wirf deinen Glauben weg, weil ihr bildet euch das alle mit Gott nur ein, den gibt's gar nicht. Und dann lese ich dieses Buch und ich denke mir so, vier verstörende Fragen, das klingt ja dramatisch. Ganz ehrlich, ich habe mir diese vier verstörenden Fragen schon lange gestellt. Und ich frage mich manchmal, für wie bescheuert Atheisten mich halten. So nach dem Motto, das ist halt so ein Gläubiger, der hat es nicht so ganz richtig im Kopf, der ist ein bisschen engstirnig, der denkt eigentlich nicht nach. Und dann denke ich mir so, hey Mann, ich setze mein ganzes Leben auf eine Karte, nämlich auf Jesus. Glaubst du wirklich, dass ich nicht ab und zu drüber nachdenke, was ich da tue? Dass ich nicht der größte Kritiker in meinem Leben bin? Glaubst du wirklich, dass du mit vier banalen Fragen mich da irgendwie, stimmt, muss ich mal drüber nachdenken, habe ich ja noch nie gedacht. Also manchmal steht man wirklich davor und denkt sich, ich weiß wirklich manchmal nicht, was Leute denken, wie Christen drauf sind. Mir geht's genau andersrum. Mein Denken hat angefangen, als ich Christ wurde. Da habe ich überhaupt erstmal einen Denkrahmen bekommen, in dem ich die wirklich kritischen Fragen stellen konnte, um diese Welt und ihre Ideologien überhaupt zu durchdenken. Okay, aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir schauen uns heute einfach die zweite Frage an, Frage Nummer 2. Die lautet, wie kann ein liebender Gott, der das Universum erschaffen hat, ein so lausiger Kommunikator sein, wenn es darum geht, der Menschheit zu vermitteln, wer er ist und was er will? Das ist die zweite verstörende Frage. Was meint Sledge damit? Lasst es mich so formulieren. Wenn Gott alle Menschen retten will, weil die alle verloren sind, warum geht er genau so vor, wie er das tut? Also warum wartet er erst ein paar tausend Jahre, bevor er Jesus schickt? Warum hinterlässt er uns ein Buch, nämlich die Bibel? Und das ist ein Buch, was alles andere als einfach zu verstehen ist. Und dann, wenn man so ein bisschen in die Kirchengeschichte schaut, auch von vielen Leuten sehr unterschiedlich verstanden wird. Oder warum vertraut er bitteschön die wertvollste und beste Botschaft, das Evangelium, einer so mickrigen kleinen Gruppe von Menschen an, und offenbart sich nicht einfach auf übernatürliche Weise jedem Menschen persönlich? In diese Richtung geht das. Also wenn Gott Menschen liebt und wenn Gott Menschen retten will, hätte er dann nicht als Schöpfer Gott, ich meine, er hat das Universum ins Dasein gesprochen, hätte er sich als Schöpfer Gott nicht eine viel effektivere Strategie wählen können, um sich den Menschen zu offenbaren? Das ist die Frage. So, wie antworten wir darauf, wenn uns diese Frage gestellt wird? Es gibt eine kurze Antwort und eine lange. Ich fange mal mit der kurzen an. Und die kurze geht etwa so. Römerbrief, Kapitel 9, Vers 20. Ja, freilich, Mensch, wer bist du, der du das Wort nimmst gegen Gott? Oder Jesaja 45, Vers 9. Weh dem, der mit seinem Bildner rechtet, eine Scherbe unter irdenen Scherben, sagt etwa der Ton zu seinem Bildner, was machst du? Wenn Gott wirklich Gott ist und wir nur sein Geschöpf, wer bist du, dass du es wagst, aus der Perspektive des Wurms die Weisheit des Schöpfers in Frage zu stellen? Was erlaubst du dir als Mensch, der du zurückblickst auf eine Kulturgeschichte der Dummheit und der Grausamkeit, darüber zu urteilen, was für den Schöpfer des Universums, um dich zu retten, richtig ist? Woher nimmst du den Mut, besser muss man ja sagen, den Übermut, aus einer menschlichen Perspektive, die nichts erreicht hat, aus einer menschlichen Perspektive Gott in Frage zu stellen? Du überblickst nicht mal das nächste Jahr und du wagst es, den zu beurteilen, der die Ewigkeit kennt? Absurd, völlig absurd. Du bist ein Witz. Das ist die kurze Antwort. Und die kurze Antwort, ich halte sie für absolut logisch, ich halte sie für ziemlich gut und eigentlich würde sie auch reichen. Aber ich dachte mir, ich mache doch eine längere Predigt und deswegen dröseln wir die Frage von Sledge, warum ist Gott ein so lausiger Kommunikator? Wir dröseln die mal noch ein bisschen auf und wir schauen uns einfach mal drei Unterpunkte an, wie man diese Frage unterteilen könnte. Und diese drei Unterpunkte, diese drei Aussagen, da ist Aussage Nummer 1, die wir uns anschauen, warum redet Gott nicht zu jedem Menschen einfach auf eine übernatürliche Weise? Aussage Nummer 2, warum haben wir von der Bibel nicht das Original? Das wäre doch total cool. Aussage Nummer 3, warum ist die Bibel so kompliziert? Okay, die drei Fragen möchte ich jetzt im Detail mir mit euch noch ein bisschen anschauen. Wir fangen mal mit Aussage Nummer 1 an. Ich habe sie hier noch ein bisschen länger dargestellt. Also Gott will Menschen von seiner Existenz überzeugen. Er will, dass sie das Evangelium verstehen. Wenn er das wirklich will, warum setzt er nicht auf Engel oder auf übernatürliche Erfahrungen? Warum macht er es so, also nicht so, dass jeder wissen kann, dass es Gott ist, der da zu ihm redet? Ich hoffe, ihr habt euch alle die Frage schon mal gestellt. Also sie ist absolut naheliegend. Ich glaube, dass da zwei Denkfehler drin sind. Und wir müssen uns das, was hier gefordert wird von Gott, einfach mal vorstellen. Also was wäre, wenn jeden Abend die Eselin von Bileam sich in deinem Wohnzimmer manifestieren und mit dir reden würde? Stell dir vor, aus dem Nichts, jeden Abend kommt die Eselin, sie singt erst einen Psalm, dann erklärt sie dir das Evangelium und dann steht sie dir noch 1-2 Stunden für Bibelfragen zur Verfügung. Und das passiert heute und morgen und übermorgen und für den Rest deines Lebens. Und zwar egal, ob dir das passt oder nicht. Das ist das, was Sledge sich eigentlich wünscht. Himmlische Kommunikation, der du nicht entgehen kannst, wo du definitiv weißt, das ist mega schräg. Wäre das nicht klasse? Antwort: Nein. Also nicht, dass ihr mich falsch versteht. Ich hätte die Eselin gerne für ein paar Fragen mal ein paar Abende zu Besuch. Nur wenn es darum geht, dass Menschen sich bekehren, ist dieses Zeichen- und Wunderding einfach nicht effektiv. Woher weiß ich das? Naja, es steht in der Bibel. Johannes Kapitel 12, Vers 37, da geht es um den Herrn Jesus. Und ihr müsst euch vorstellen, hineingesprochen in eine Zeit, wo hier mal 20.000 Leute übernatürlich satt werden, da mal ein ganzes Dorf von allen Krankheiten und von allen Dämonen geheilt, ja, und dann wieder hier noch irgendwas anderes Wildes, ja, mal kurz über den See laufen, keine Ahnung. Also so Zeugs, wo du sagst, dichter, mehr geht eigentlich nicht. Und dann heißt es hier in Johannes 12, Vers 37, und das ist die Antwort auf die Eselin, okay? Obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Es ist leider nicht so einfach. Wenn man einfach nur Zeichen und Wunder bräuchte, um Menschen für echten, rettenden Glauben zu gewinnen, wisst ihr was? Dann hätten sich die Israeliten in der Wüste in Scharen bekehrt. Die sind jeden Morgen losgezogen und haben Manna gesammelt. Du konntest jeden Morgen beim Frühstück sagen, Wunder. Ja, super! Haben die sich bekehrt? Nee, haben sie nicht. Und der Grund dafür, das müssen wir gut verstehen, der Grund dafür ist der, dass Bekehrung fast nicht eine Frage des Wissens ist. Oder drücken wir es andersherum aus. Du kannst alles wissen, ohne bekehrt zu sein, ohne rettenden Glauben zu haben. Darf ich euch jemanden vorstellen, auf den das zutrifft? Jakobus Kapitel 2, Vers 19. Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht. Auch die Dämonen glauben das. Und zittern wenigstens. Versteht ihr? Hier die Dämonen sind ein gutes Beispiel dafür, dass du von Gott wissen kannst, dass es ihn gibt, dass es nur ein Gott ist. Macht das, dass die deshalb ein Stück mehr an die Beziehung mit Gott rankommen, weil sie das wissen? Besser wissen als wir vielleicht, weil sie ihn ja gesehen haben im Gegensatz zu uns. Nee. Wenn Gott dir jeden Abend eine sprechende Eselin schicken würde, ja, dann würde er dich nötigen. Das ist ein, ja, er würde dich nötigen und er würde dich intellektuell damit irgendwie überzeugen. Gar keine Frage. Aber jetzt kommt der Clou. Und der erste Fehler, den Sledge macht, ist, er sagt, wenn es nur eine himmlische Kommunikation gibt, dann würden die Leute schlau genug sein und würden verstehen, dass es Gott gibt und sich bekehren. Nein, tun sie nicht. Sehen wir bei Jesus. Der zweite Fehler, den er macht, ist, Gott sucht keine Leute, die gegen ihren Willen dazu genötigt wurden, die Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Wir müssen das gut verstehen. Gott sucht keine Menschen, die gegen ihren Willen dazu genötigt wurden, mit ihm die Ewigkeit zu bringen. Das ist der Grund dafür, warum Jesus in Gleichnissen spricht. Er möchte, dass nicht alle verstehen, was er predigt. Lass dir das bitte auf der Zunge zergehen. Das ist eine sehr wichtige Botschaft. Es geht Gott nicht darum, Menschen zu einem Leben mit ihm auf Erde 2.0 zu nötigen. Solche Leute will Gott nicht. Wenn es Gott einfach nur darum ginge, dich intellektuell zu überwältigen, dich so lange tot zu argumentieren, bis du nichts mehr zu sagen hast, dich mundtot zu machen, sich dir aufzudrängen, quasi dir dein Glück, dich zu deinem Glück zu zwingen, das würde er schaffen. Das wäre ihm ein leichtes. Problem, das will er nicht. Das ist nicht sein Ziel. Was sucht Gott? Gott sucht, sorry, jetzt kommt meine romantische Ecke durch. Gott sucht als Liebhaber eine Braut für seinen Sohn. Gott sucht Menschen, die ihn lieben. Gott sucht Menschen, die aus der Wahrheit sind. Da heißt es in Johannes 18, Vers 37, der Herr Jesus sagt das, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Und jetzt kommt's. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Es gibt Menschen, die tragen in sich eine tiefe Liebe zur Wahrheit. Und deswegen fühlen sie sich instinktiv verbunden mit dem, der sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und solche Leute, die irgendwo in sich drin diese tiefe Bindung haben, das sind diese Leute, die auch, wenn sie das Evangelium hören, wenn sie von Gott hören, wo in ihnen etwas mitschwingt, wo sie sagen, ja, da ist etwas, das ist die Stimme des guten Hirten, dem möchte ich hinterherlaufen. Gott sucht Leute, er will mich hier drin, versteht ihr? Er will mein Herz. Ich weiß, das ist abgedroschen, aber es stimmt. Er will diesen existenziellen Kern da drin, da wo du bist. Er will nicht nur hier oben, ja? Also er will nicht nur dein Hirn, nicht nur mal abnicken. Er will den innersten Kern, er will dich da, wo deine Persönlichkeit du bist. Und da lassen wir Leute kaum ran. Das ist schon in Ehe und Freundschaft schwierig, da jemanden ranzulassen. Und jetzt sagt Gott, ich möchte dich aber auf der Ebene kriegen. Und wisst ihr was? Wenn du so jemand bist, der in seinem Inneren eine tiefe Sehnsucht nach Gott hat, darf ich dir eine Verheißung spendieren? 5. Mose 4, Vers 29. Dann werdet ihr von dort aus den Herrn, deinen Gott, suchen und du wirst ihn finden, wenn du mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele nach ihm fragen wirst. Gott sucht Menschen, die aus der Wahrheit sind. Und deswegen Wahrheit, Anbetung muss eine Herzensangelegenheit sein. Ich muss Gott wollen, um ihn zu finden. Und wo diese Sehnsucht nach Gott, nach Beziehung, nach einer Herzensverbundenheit, wo die nicht da ist, an der Stelle fehlt das Entscheidende. Versteht ihr? Da hilft auch keine Eselin. Übrigens, das ist ja dann bei Bileam im Alten Testament nicht anders. Da kommt ja die Eselin und warnt ihn. Und der Typ, wirklich geil auf Geld, verkorkst trotzdem sein ganzes Leben. Stehst da und denkst, wie kann das sein? Ganz einfach, wenn das Herz am Geld, an irgendwas anderem hängt und du nicht von ganzem Herzen Gott suchst, wirst du ihn nicht finden. Da kann Gott machen, was er will. Und deswegen stimmt das nicht, was Sledge sagt. Nochmal, es geht Gott nicht darum, Menschen, die kein Interesse an ihm haben, in irgendeiner Weise zu nötigen. Gott sucht auch nicht Leute, die mit ihm einen Deal eingehen wollen. Was Gott sucht, sind Liebhaber. Das ist das, was wir tief verstehen müssen. Und auf der anderen Seite gilt, dass Gott auf ganz vielfältige Weise zu den Menschen spricht. Ja, Gott muss doch übernatürlich. Ja, warum? Gott macht das durch das Gewissen der Menschen. Du hast ein schlechtes Gewissen. Ja, wer redet denn da zu dir? Du schaust in die Schöpfung. Ja, wessen Werk betrachtest du denn da? Du schaust in die Geschichte und liest von dem, was da passiert. Ja, auf wen triffst du denn? Wer ist denn der Leiter und Lenker der Geschichte? Du hörst Christen, die hier vorne stehen und sagen, hey, ich bin Gott begegnet und hat mich frei gemacht und ich führe jetzt ein Leben, das steht in keinem Bezug mehr zu dem, was ich früher gemacht habe. Da ist plötzlich Sinn und Hoffnung und Leben. Und dann hast du diese vielen kleinen Zufälle, von denen wir doch alle wissen, dass wir nur noch leben, weil es diese vielen kleinen Zufälle gab, die statistisch irgendwie gar keinen Sinn ergeben. Mal abgesehen davon, dass wir die Bibel haben und lesen können. Also Gott ist ein Gott, der natürlich jedem Menschen genug Licht in sein Leben hineinschenkt, dass der eine ganz bewusste Entscheidung für oder gegen die Wahrheit treffen kann. Natürlich macht Gott das. Wenn man so will, gibt Gott wirklich jedem Menschen genug Licht, um etwas von sich zu erfassen. Und nochmal, dort, wo Gott ein Herz sieht, das ihn sucht, dort wird er sich finden lassen. Einfach noch eine andere Stelle, weil das so schön ist, die hatten wir früher immer auf den Liedzetteln. Jeremia 29, Vers 13 und 14. Und das dürft ihr gerne jedem Menschen, der sagt, ich finde Gott nicht, könnt ihr ihm sagen, hey, das ist die Verheißung. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Gott lässt sich finden. Von denen, die ihn suchen. Das heißt, zu sagen, du brauchst nur eine Eselin. Nein, wenn du Gott nicht in deinem Leben haben willst, dann kann dir noch so viel übernatürliches Wunder nicht helfen, weil das Problem wo ganz anders liegt. Und wenn du in deinem Herzen nur so einen kleinen Futzel Gottsuche hast, so einen glimmenden Docht, so etwas, wo du denkst, der ist gleich alle, dann wird Gott derjenige sein, der da pustet und der dafür sorgt, dass aus diesem kleinen glimmenden Docht wieder eine richtig helle Fackel wird. Das macht Gott. Aussage Nummer 1. Aussage Nummer 2. Wenn ich der Welt schon ein Buch hinterlasse, wäre es dann nicht cool, wenn wir wenigstens das Original hätten und wenn sich wenigstens die Christen von Anfang an einig gewesen wären, welche Bücher zur Bibel gehören? Oh, kann man ja mal die Frage stellen. Also ich hoffe, ihr habt euch alle die Frage schon gestellt, warum die Bibel so ist, wie sie ist. Also wäre es gut, wenn wir das Original hätten? Antwort, ganz klar übrigens, nein. Nein, das wäre es nicht. Und das, obwohl die Bibel absolut einzigartig ist. Die Bibel ist oder hat wie kein anderes Buch der Weltgeschichte diese Welt zum Guten geprägt. Es gibt in keinem religiösen Buch so viele Prophezeiungen, so viel Realismus, so viel Hoffnung wie in der Bibel. Ich persönlich studiere die Bibel jetzt knapp 40 Jahre und ich bin immer noch begeistert. Sie bleibt großartig, sie bleibt herausfordernd, sie bleibt bereichernd. Aber, und das ist jetzt wieder wichtig, dass wir das gut verstehen, ich glaube nicht an die Bibel. Jetzt denke ich, ich glaube nicht an die Bibel. Nein, ich glaube nicht an die Bibel. Die Bibel selber ist nur ein Kommunikationsmittel. Sie ist dazu da, eine Botschaft zu transportieren. Bitte vergesst das nie. Sie ist dazu da, eine Botschaft zu transportieren, weil ich meine Sündhaftigkeit erkennen muss, weil ich verstehen muss, was das Evangelium ist, weil ich wissen muss, wie man mit Gott lebt. Aber die Bibel selber bleibt nur ein Kommunikationsmittel. Sie ist nicht heilig. Ich meine, das Buch ist nicht heilig. Aber wäre dann das Original nicht trotzdem super? Ich glaube nicht. Warum glaube ich das nicht? Erinnert ihr euch an die bronzene Schlange? Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, Altes Testament, da kommen giftige Schlangen ins Lager der Israeliten, beißen die Leute sterben an dem Gift dieser Giftschlangen, schreien, Mose, rette uns, Mose redet mit Gott, Gott sagt, kein Problem, mach dir eine Schlange aus Bronze, pack die auf einen Stab und jeder, der gebissen ist und kurz davor steht zu sterben, der schaut einfach nur die Schlange an und dann wird er wieder gesund. Jesus wird später auf diese Episode in 4. Mose 21 Bezug nehmen und wird sagen, so wie die Schlange erhöht werden muss und jeder, der an die Schlange glaubt, wird gerettet werden, so muss ich erhöht werden am Kreuz und jeder, der an mich glaubt, wird gerettet werden. Die einen werden von dem Gift der Giftschlange gerettet und müssen nicht sterben und die anderen werden vom Gift der Sünde gerettet und gehen nicht ewig verloren. Da ist eine Parallelität. Frage, was ist eigentlich aus dieser Schlange geworden, die Mose da auf diesen Stecken gepackt hat? Ganz genau, ein Götze ist draus geworden. Wir lesen das mal in 2. Könige 18, Vers 4. Das ist zur Zeit von König Hiskia. Der führt Reformen durch. Und im Rahmen der Reformen muss er ein paar Götzen beseitigen. 2. Könige 18, Vers 4. Er beseitigte die Höhen und zertrümmerte die Gedenksteine und rottete die Aschere aus und schlug, Achtung, die eherne Schlange, die Mose gemacht hatte, in Stücke. Ui, denkst dir, ja, geht einer so, ja, haut das Ding einfach in Stücke. Warum? Denn bis zu jenen Tagen hatten die Söhne Israel ihr Rauchopfer dargebracht. Und man nannte sie Nehushtan. Könnt ihr euch vorstellen, was das wäre, wenn wir ein Originalblatt vom Matthäus-Evangelium hätten? Könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Auflauf wäre, so ein Stück Originalbibel? Das wäre die Reliquie schlechthin. Ihr müsst mal in an Orte gehen, wo man wirklich Reliquien anbetet. Also wo so irgendwie so ein paar Knochen von irgendeinem Heiligen liegen oder Splitter vom Kreuz oder sonst irgendwas. Das ist der Hammer. Stell dir das von der Bibel vor. Das wäre die Überreliquie. Und deswegen können wir nur von ganzem Herzen froh sein, dass wir kein Stück Originalbibel haben. Nächste Frage. Ja, okay, Jürgen, das habe ich verstanden. Aber warum kommt dann nicht wenigstens eine Stimme aus dem Himmel, die in etwa so sagt: Hallo, ich bin Gabriel und übrigens, damit ihr wisst, welche Bücher zum Neuen Testament dazugehören, mache ich euch jetzt mal eine Liste. Das wäre doch nett gewesen. Ich meine, nett, weil ihr habt euch doch bestimmt auch schon gefragt, warum dauert es 200 Jahre, bis sich die Christenheit einig darüber ist, welche 27 Bücher zum Neuen Testament gehören? Ich meine, das ist doch das klingt ja förmlich nach Wildwuchs, oder? So, man muss sich die Kriterien mal anschauen. Die Kriterien sind so: Es gibt drei Kriterien, nach denen ein Buch fürs Neue Testament sich qualifiziert hat. Punkt 1, Autorenschaft. Das mussten Apostel sein oder ihre Schüler. Punkt Nummer 2, es geht um gute Theologie. Das Buch, was für das Neue Testament sich qualifizieren wollte, musste das lehren, was von Anfang an gelehrt wurde. Und dann gibt es ein drittes Kriterium und das finde ich ganz genial. Das ist das, ich habe es früher Tupperware-Prinzip genannt, aber heute ist Tupperware nicht mehr so verbreitet. Deswegen sage ich einfach mal, das erste ist Autorenschaft, das zweite Inhalt und das dritte, es musste funktionieren. Also Wort Gottes wurde in der frühen Kirche daran erkannt, dass es wirkt. Paulus kann dasselbe Argument im Blick auf seine Predigten in 1. Thessalonicher 2 formulieren. Da habe ich das Argument dann auch in der Bibel am besten gefunden. Da sagt Paulus: Und darum danken auch wir Gott unablässig, dass, als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott, das ist nichts anderes als das Evangelium, empfingt, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es wahrhaftig ist als Gottes Wort, Achtung, das in euch, den Glaubenden, auch wirkt. Also Wort Gottes ist, steht im Hebräerbrief, lebendig. Wenn es also um die Frage geht, welche Schriften sind vom Heiligen Geist inspiriert worden, dann haben die frühen Christen einfach mal gesagt: Okay, wenn Gott drin ist, dann muss da auch Power drin sein. Da muss in den Schriften selber das Potenzial drin stecken, dass sie mich berühren, mich von Sünde überführen und ich von Neuem geboren werde, indem ich das tue, was da drin steht. Petrus formuliert das sogar so. 1. Petrus Kapitel 1, Vers 23. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Merkt ihr, es ist wieder dieser kommunikative Aspekt. Gott schickt keinen Engel. Ja, warum nicht? Weil wir ihn nicht brauchen. Gott möchte, dass seine Gemeinde entdeckt, welche Texte, und ich nehme jetzt mal dieses Wort aus 2. Timotheus 3, 16, welche Texte Gott gehaucht sind, also vom Heiligen Geist inspiriert. Das kannst du nämlich merken. Wenn du die Bibel gut kennst, ich habe ungefähr 25 Jahre die Bibel studiert und dann habe ich Texte gelesen, die auch im 1. und 2. Jahrhundert entstanden sind, die quasi mit den biblischen Büchern hätten auf einem fiktiven Büchertisch in der Gemeinde liegen können. Du merkst den Unterschied. Du merkst, wenn du die Bibel und die Kraft der neutestamentlichen Bücher, wenn du sie erlebt hast, wenn du merkst, wie der Geist Gottes diese Bücher benutzt, dann merkst du, dass der Hirt des Hermas und die Didache oder der erste Clemensbrief, alle im 1. Jahrhundert ungefähr entstanden, dass die auch irgendwie nett sind, ja, aber irgendwie halt auch nur nett. Und die Unterscheidung zwischen nett und irgendwie ein bisschen brauchbar, so wie hoffentlich diese Predigt, und auf der anderen Seite Gott gehaucht, also inspiriert und demzufolge von Gott dir gegeben als Kommunikationsmittel, das braucht halt einfach ein bisschen Zeit. Ja? Und das Schöne ist, dass Gott die Zeit hat, aber es macht alleine durch die Art und Weise, wie Gott es auflegt, dass wir die Bibel kriegen, macht schon mal deutlich, was die Bibel ist und sein will. Nämlich nicht als ein Buch irgendwie vom Himmel gefallen heilig, sondern es will ein Kommunikationsmittel sein. Das Wunder der Bibel besteht in dem Wunder, das Menschen erleben, wenn sie auf ein lebendig machendes Wort stoßen. Das ist das Wunder der Bibel. Und deswegen kannst du auch mit jeder halbwegs vernünftigen Übersetzung zu Hause arbeiten, jemandem das Evangelium erklären. Du kannst, ich habe überlegt, ob ich die Volksbibel mitbringe. Das ist so eine sehr, sehr moderne Übertragung. Aber ja, schüttel den Kopf, aber du kannst die Volksbibel nehmen und jemand kann sich mit der Volksbibel in der Hand bekehren. Warum? Weil einfach die Kommunikation, es geht um den kommunikativen Aspekt. Gott sagt dir dadurch, mach das. Und dann macht derjenige das und dann findet wirklich Wiedergeburt statt. Ja, warum denn nicht? Und damit wir das verstehen, deswegen haben wir kein Original. Oder nochmal, das Wunder der Bibel steckt in dem, was der Heilige Geist damit tut. Nicht in dem Buch selber, nicht in den Seiten. Unterscheidet uns übrigens ganz stark vom Islam. Ganz kurz die dritte Aussage. Und wenn ich durch ein Buch kommuniziere, warum verstehen selbst die Christen die Botschaft dieses Buches so unterschiedlich? Hätte Gott das Buch, sprich die Bibel, nicht so schreiben können, dass alle Christen und Nichtchristen sie auf die gleiche Weise verstehen? Drei Dinge ganz kurz dazu. Punkt 1. Die Bibel ist bestimmt kein einfaches Buch. Aber was wir begreifen müssen, ist, dass die Bibel wie eine Zwiebel funktioniert. Und eine Zwiebel, die hat so Schalen. Und da gibt es einen Kern. Und dieser Kern, wir nennen diesen Kern das Evangelium. Beim Evangelium geht es darum, dass wir Menschen sagen, du bist verloren. Und weil Gott dich einmal richten wird, deswegen musst du dich um deine Sünden kümmern. Und Achtung, du kannst dich selber nicht retten. Aber Gott kam auf die Welt, um dich zu retten. Gott ist für deine bösen Taten gestorben. Und das Opfer, was er am Kreuz gebracht hat für dich, dieses Opfer, das kannst du annehmen. Es gibt für dich eine Chance auf einen Neuanfang. Was musst du dazu tun? Du musst anfangen, ihm zu vertrauen, ihm zu folgen, für ihn zu leben. Das ist das Evangelium. Du bist verloren. Gott kam, um dich zu retten. Hier ist ein Angebot. Du brauchst nicht mehr als Jesus zu vertrauen und dein Leben ihm unterstellen. So, das ist der Kern. Und das Spannende ist, dieser Kern ist tatsächlich so klar, dass durch die Kirchengeschichte hindurch dieser Kern auch nicht in Frage gestellt wurde. Deswegen gibt es so etwas wie Glaubensbekenntnisse. Das heißt, im Kern, Zwiebel, innen drin, sind sich die echten Christen einig. Das heißt, ja, die Bibel ist schwer zu verstehen. Aber wie cool ist das denn, dass um gerettet zu werden, ist eigentlich alles da. Und es zeigt mir auch, dass Gott ein Interesse daran hat, dir die Basics mitzugeben. Ist das nicht cool? Und mir noch ein paar Sachen links und rechts davon. Auch schön. So, zweitens, also warum ist das so, dass die Bibel so unterschiedlich verstanden wird? Punkt 1, da gibt es genug Sachen, wo wir alles gleich verstehen. Punkt 2, ich bin Prediger. Ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir wirklich Mühe, meine Predigten so zu halten, dass jeder sie versteht. Ich gebe mir richtig Mühe, aber es ist mir noch nie gelungen. Einfach noch nie. Wie oft ich da draußen stehe und denke, das habe ich nicht gesagt. Nein, das habe ich nicht gesagt. Das hat derjenige aber gehört. Ich kenne mein Skript. Ich könnte im Skript zeigen, dass ich es nicht gesagt habe. Es wurde aber so gehört. Das heißt, das Zentrum ist klar. Die Sache mit der Zwiebel geht weiter. Je weiter du dich nach außen arbeitest, wird es komplizierter, aber auch weniger wichtig. Und wenn du dann auf Themen stößt, wo man wirklich sagt, Mann, da gibt es dann halt Sachen, da verstehen wir es halt unterschiedlich. Ja, bingo, dann ist das einfach mal so. Dritter Punkt. Und das ist etwas, da würde ich jetzt gerne noch eine Stunde haben. Die haben wir aber nicht. Ich mach's mal ganz kurz. Der Mensch, den Gott retten will, der ist viel kaputter, als er sich das eingesteht. Hinter dem Vorwurf von Sledge steht eigentlich folgende Idee. Da steht ein Menschenbild dahinter. Und das Menschenbild lautet, wenn man dem Menschen nur ein paar mehr Infos geben würde, dann würde schwuppdiwupp sich der Mensch einfach bekehren. Nein, das wird er nicht tun. Der ungläubige Mensch ist nicht nur ein bisschen uninformiert, er ist tatsächlich hoffnungslos verloren. Paulus beschreibt den Heiden als verfinstert am Verstand, als entfremdet von Gott, als unwissend verstockt, abgestumpft, nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Und das ist er nicht nur allein. Er ist Teil in einer Gesellschaft. Und die Gesellschaft, die Jesus in seiner Zeit beschreibt, da sagt er, es ist eine böse und ehebrecherische Gesellschaft. Und ich würde heute für uns genau das Gleiche wieder konstatieren. Das heißt, der normale Heide lebt Selbstbetrug, hält sich für schlau, ist in Wirklichkeit aber ein Spielball des Bösen. Um ihn zu retten, braucht es nicht nur ein paar Informationen. Um diese marode, kaputte Gesellschaft zu retten, braucht es ein Himmelfahrtskommando von ganz oben. Das ist eigentlich ein aussichtsloses Unterfangen, irgendwen zu retten. Und Gott macht sich trotzdem auf. Mein bester Freund hat mal bei einer Zigarre Folgendes gesagt und hat es gut auf den Punkt gebracht. Er sagte, wir sind nie Teil der Lösung. Und es stimmt. Wir bleiben als Menschen immer das Problem. Und da ändert sich auch nie was dran, okay? So, fassen wir nochmal zusammen. Am Anfang die Frage, warum kommuniziert Gott so, wie er das tut? Wir müssen drei Dinge verstehen. Erstens, Gott sucht Menschen, die ihn lieben. Nicht solche, die sich zähneknirschend ihm irgendwie unterwerfen, weil ihnen die Argumente ausgehen oder weil sie einen Deal für die Ewigkeit eingehen wollen. Das will er nicht. Sein Programm, man könnte sagen, die ganze Schöpfung ist daraufhin angelegt, Menschen zu entdecken und Menschen zu retten, die Gott lieben. Das ist die Idee. Zweiter Punkt. Gott hinterlässt uns ein Buch, die Bibel, weil er um unsere Vergesslichkeit weiß. Aber dieses Buch will keine Reliquie sein. Wir dürfen das Buch nicht anbeten, sondern es ist ein durch den Heiligen Geist bezeugtes Kommunikationsmittel für die Gemeinde. Gott will durch die Bibel hindurch jeden Tag in dein Leben hineinreden. Und ich kann das nur für mich sagen. Ich finde es immer wieder erstaunlich. Es gelingt einfach. Es gelingt ihm ziemlich gut, wenn wir zuhören und wenn wir den Geist nicht dämpfen. Und drittens, die Rettung des Menschen ist, wenn wir uns mal mit der Verkorkstheit des Menschen beschäftigen. Und du kannst übrigens bei dir persönlich anfangen. Das reicht völlig. Du bist kaputt genug und du kriegst es ja mit. Die Rettung des Menschen ist viel komplizierter, als wir uns das vorstellen, weil wir viel verlorener sind, als wir uns das eingestehen. Wenn Gott sich aus unserer Perspektive also komisch anstellt, um die Welt zu retten, dann liegt das vor allem daran, dass wir selber als Menschen komisch sind. Wenn wir ihn für ein bisschen dumm halten, dann nur deshalb, weil wir nicht im Ansatz verstanden haben, wie tief wir als Menschheit im Dreck sitzen. Wisst ihr, allein die Tatsache, dass wir uns für so schlau halten, die Methoden Gottes beurteilen zu wollen, zeigt doch schon, wie hoffnungslos unser Ego in der Selbstüberschätzung feststeckt. Wir sind, wie die Bibel sagt, Kinder des Zorns dazu verdammt, das Böse zu säen und zu ernten. Es ist schwer, fast unmöglich, uns noch zu retten. Wir können es nicht. Und seien wir von Herzen dankbar dafür, dass Gott uns sieht und dass Gott einen Weg geschaffen hat, das, was bei den Menschen unmöglich ist, zu erreichen. Und auch wenn ich jetzt mit den Teenies rausgehe. Ihr dürft das beim Abendmahl feiern. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.